Donner. Achtung, Sprengung! Stand auf dem Schild neben dem hochgezogenen Schranken, an dem ich achtlos vorbeilief. Eher damit beschäftigt, ob ich nicht wieder einmal den Schranken zuziehen sollte, um die Holzarbeiter zu ärgern. Denn ich wusste, dass sie die Wegsperre oft die ganze Woche stehen ließen, auch wenn niemand mehr im Wald arbeitete. Und Holzarbeiter erkennt man von weitem am Lärm. Und mir war aufgefallen, dass viele Baumstämme aufgetürmt waren am Lagerplatz neben der Straße, zwischen denen ich mein Auto geparkt hatte. Sie waren also längst fertig, am späten Samstagnachmittag. Aber viel ärgerlicher waren die Jäger, die mich zuweilen mit dem Geländewagen überholen und mich zur Rede stellen, wie weit ich noch zu laufen gedächte. Ich würde das Wild stören. Ich lief tatsächlich gerne in den Abendstunden und nicht in der Sommerhitze. Aber jetzt war keine Dämmerung. Die Jäger konnten sich nicht beschweren. Und so schraubte sich mein Weg Kurve um Kurve in den Wald hinauf. Kühl heute. Letztes Mal war mir der bereits bekannte Jäger mit dem Wagen entgegengekommen und hatte mich beinahe flehentlich beschworen, nicht weiter als bis zum Gatter hinaufzulaufen, denn die Jäger bezögen gerade ihren Anstand. Ich war einverstanden gewesen, aber oben beim Gatter traf ich die beiden, die über meine Beteuerungen lachten, während ich mich wieder umwandte. Am nächsten Tag hatte ich in der Zeitung über einen Wolfabschuss in dieser Region gelesen. Ich bemerkte auf einem an den Berg gelehnten grauen Holzpfahl die Aufschrift »Zurück«, mit demselben Farbspray geschrieben, mit dem auch einzelne Baumstämme und sogar Steine markiert waren, wo offenbar die Rohre verlegt werden sollten zur Ableitung des den Forstweg immer wieder überflutenden Regenwassers, die zuweilen in oranger Kunststofffarbe am Wegrand lagen. Manche bereits von Stauden umwachsen, sodass sie von weitem wie ein junger Fuchs aussahen, der sich ins Gebüsch duckt. Ich war nun endlich wieder etwas zu Kräften gekommen nach dieser anstrengenden vorletzten Schulwoche, besonders nach der Konferenz bis in die Abendstunden. Wie lang wird ein Nachmittag, wenn du nur herumsitzt und auf die nächste Klasse wartest, wo du unterrichtest, damit die Auszeichnungen und Vorzüge besprochen werden, sowie die Fünfer, die nie von mir stammen, und die Verhaltensnoten, an denen ich selten Anteil habe. Es sind die Zwischenräume, die mich ermüden. Du weißt nie, wie lang es dauert bis zur nächsten Klasse. Wer ist gerade drinnen? Da kann man kein Gespräch führen. Man kann nichts lesen. Man kann kaum einen Gedanken fassen. Du folgst keinem Gedanken, wenn du gleich wieder abbrechen musst. Ich bin auf und ab gegangen. Die Kolleginnen haben sich bereits lustig gemacht, der Wanderer. 1 oder 2 Stunden bin ich unaufhörlich auf und ab gegangen, den ganzen langen Gang im ersten Stock, mit hallenden Schritten. Wer ist drinnen? Dann durchs Konferenzzimmer, zum Kaffeezimmer, um den runden Tisch herum, um zu sehen, ob ich mich in ein Gespräch einklinken könne, und wieder zurück, mit Blicken zu den in Gruppen beisammenstehenden Lehrern nach Erwiderung. Das macht müde. Das macht leer. Wer drin? Erst hier in meiner menschenleeren Einsiedelei. Erst hier bin ich wieder zu Kräften gekommen. Hier richte ich mich wieder auf zwischen alten stämmigen Mauern. Hier werde ich aufgerichtet auf meinem Lesestuhl. Diesmal bin ich dem Bachmann-Wettlesen gefolgt. Ich habe die Texte gelesen und gehört. Ich habe die Besprechungen gehört und gesehen, von meinem Lesestuhl aus. Ich habe eine Frau wieder gesehen, mit der ich zusammen studiert habe. Wir waren befreundet damals. Wir machten eine Studentenzeitung, eine kritische Studentenzeitung, die das Gespräch aufmischte. Gesellschaftskritisch, aber auch kritisch gegenüber dem Priesterseminar, was mir eigene Rüffel von der Seminarleitung einbrachte. auf die ich gewöhnlich stolz war. Einmal wurde ich sogar aus dem Priesterseminar geworfen. Ich kann nicht mit Ihnen unter einem Dach leben, wenn Sie solche Sachen schreiben. Aber ich bin geblieben. Gegangen ist er. Dabei hat er keine Ahnung, was ich wirklich trieb. Nun, vielleicht doch eine Ahnung. Aber er hatte keine Ahnung, was mich antrieb. Ahnungslos war diese Leitung. Ahnungslos gegenüber dem Priester. Ahnungslos gegenüber den Berufungen. Und besonders ahnungslos gegenüber den Motiven vieler Seminaristen, wie sich später herausstellte. Denn so wie sich Pfarrgemeinden in Selbstanpassung ineinander verkrümmen, so verkrümmte sich auch das Priesterseminar in Selbstanpassung. Tatsächlich eine gute Vorbereitung. Sie verlieben sich in ihre Gestalt, in ihre eigene Gestalt. Sie dachten, Priester sollten so sein wie sie. Aus dem hölzernen Jungen ist dann ein hölzerner Dompfarrer geworden. Dass er sich so anbiedern kann, hat mich überrascht. Ich war nämlich ebenso ahnungslos. Ich war einer der wenigen, die mit Frauen verkehrten. Ich hatte gute Beziehungen. Viele meiner Freundschaften stammen aus dieser Zeit. Aber unsere Beziehung ist keine Freundschaft mehr. Irgendwann hat sie sich zurückgezogen. Möglicherweise war das bei einer Geburtstagsfeier, zu der sie angereist war, meine letzte. Ich war halb so alt wie jetzt. Wir haben damals im Garten Himbeeren gepflückt für die Bowle. Ein Sommerfest mit Freunden. Aber sie war auf einmal verschlossen. Sie hat sich innerlich zurückgezogen. Hätte ich etwas sagen sollen? Hätte ich etwas tun sollen? Bis heute hat sie sich zurückgezogen. Ich war bei ihrer Hochzeit, gleich nach dem Studium. Wir hatten noch gelegentlich Kontakt. Ich verfolgte ihre literarischen Statements. Ich höre ihre Stimme. Ihre Stimme ist ganz gleich geblieben. Ihre Stimme höre ich sofort heraus. Nun hörte ich all die Stimmen der Autorinnen und Autoren. Wie wird man Autor bei einem Literaturwettbewerb? Ich höre die Stimmen der Juroren. Ich höre ihre Bewertungen. Ich höre ihre Argumente. Ich finde die eingereichten Texte nicht unerreichbar. Ich finde die Beurteilungen nicht so streng. Das strengste Wort war: Warum soll ich das lesen? Warum soll ich das ernst nehmen? Was kann mir das sagen? Was spricht mich das an? Aber das frage ich mich auch selbst. Ich lese auch nicht jeden Text. Und ich lese nicht jeden Text zu Ende. Mir fällt auf, dass aus dem oberen Wald Nebel tritt. Zwischen den Stämmen sickert Nebel herunter. Zuweilen schweift mein Blick hinauf, zuweilen über das Tal zum gegenüberliegenden Berg. Kein Mensch hier. Kein Holzarbeiter. Kein Jäger. Niemand. Niemand, der springen könnte. Was sollte hier auch gesprengt werden? Im Gegenteil, all die Steinbrocken, die der Winter heruntergesprengt hatte auf den Forstweg, waren nun weggeräumt. All die Muren, die heruntergerutscht waren, nun eingeebnet. Der Weg war von den heruntergezogenen Stämmen glatt geschleift. Zuweilen so glatt, dass man in den Berg hineinsehen konnte. Die Schieferschichten waren freigelegt. Die Knochen des Berges traten ans Tageslicht. Der Murenschlamm war getrocknet. Der Berg war zugänglich geworden. Hin und wieder war eine Beschriftung zu sehen. Unerklärliche Buchstabenfolgen auf Pfählen oder Steinen. Wahrscheinlich den Namen der Waldbesitzer. Wahrscheinlich Grenzmarken. Was wäre hier zu springen gewesen? Sollte die glattgeräumte Forststraße wieder mit Trümmern bedeckt werden? Undeckbar. Mein Blick ging zwischen den menschenleeren Stämmen, aus denen Nebel sickerte, während ich Kurve um Kurve höher strebte, dem Nebel entgegen, der mich mit feinen Tröpfchen umgab. Was für ein Sommer! Was für ein Frühjahr! Immer wieder Regen! Und wenn dann die Hitze hereinbricht, dann können wir nicht standhalten. Ich werde bald nach Indien fahren. Mein Magen wird immer flauer, je näher die Abreise kommt. Ich bin vor jeder Reise nervös. Ich weiß, wie viel am Spiel steht. Ich weiß um das Unwägbare. Ich sehe es sozusagen der Fremde ins Gesicht. Die Fremde. Das war der Titel einer Ausgabe unserer Studentenzeitung. Eine schöne Studentin am Cover. Ich habe das Foto gemacht. Ich kannte die Fremde. Auf unserer Fakultät kannte nur ich sie. Man sah ihren Rücken. Sie blickte über die Schulter zurück. Halblange, dunkle Haare. Ich kenne auch jetzt immer zuerst die Fremden. Wenn sie zum Friedhof kommen, zur Kirche, beim Pfarrfest, sitze ich immer bei den Fremden, rede stundenlang mit Fremden. Oder bloß die Wanderer. Sofort bin ich mit den Wanderern im Gespräch, die zum ersten Mal auf diesem Berg sind. Letzte Woche habe ich eine Wanderin getroffen, die ganz allein hinaufkam durch den steilen Wald. Ist das noch weit, hat sie gefragt. Sie kellnert unten am See, habe ich erfahren. Fröhlich haben wir geplaudert. Zum ersten Mal wandern hier. Dieser Weg ist ihr empfohlen worden. Sie ist neu hier. Oben am Gipfel war eine ganze Firma. Sie kamen auf kurzem Weg von der anderen Seite. Eine Elektronikfirma, habe ich erfahren. Ganz junge Leute aus vielen Ländern. Unter dem Kreuz haben sie mich gefragt, wie heißt dieser See? Ich konnte ihnen das ganze Land zeigen, die Hauptstadt, den Fluss, andere Seen, das Nachbarland. Auch die Dohlen hörten zu und legten den Kopf schief. Wie lange wird das Wetter noch halten? Ich sah Wolken. Beim Abstieg sah ich Wolken. Es dauert noch, keine Angst. Ich habe tatsächlich noch das Schülerradio bekommen. Sie wollten es gänzlich selber machen. Woche um Woche musste ich warten. Immer fehlte etwas. Die Aufnahmen zu Hause hatte, fehlte. Der Gesprächspartner war nicht erreichbar. Ich habe ihnen andere vermittelt. Ich habe mich weit hinausgelehnt. Und jetzt ist tatsächlich alles da. Wenn auch viel zu kurz. Eine halbe Stunde sollte die Sendung dauern. Bombenalarm. Bombenalarm in der Schule. Wochenlang hatte das Land den Atem angehalten. Wochenlang gab es an verschiedenen Schulen Bombenalarm. Die Schulen wurden evakuiert. Die Polizei rückte an. Das Haus wurde durchsucht. Nichts gefunden. Jede Woche eine andere Schule. Immer wieder eine anonyme Bombendrohung. Woche für Woche. Nur in unserer Schule nicht. Niemand konnte sicher sein, wo wird es das nächste Mal passieren. Wer steckt dahinter? Sind das Bösartige? Sind das Übermütige? Wir übten die Alarmzeichen. Immer wieder gab es Probealarm. Was musst du machen, wenn diese Sirene ertönt? Mitten in der Stunde plötzlich die Sirene. Wir stöhnen auf. Ist das eine Probe? Ist das echt? Was machen die anderen Lehrer? Rührt sich etwas am Gang draußen? Wieder eine Stunde kaputt, wieder ein Spannungsverlauf unterbrochen. Können wir nachher wieder dort anknüpfen? Am besten war der Polizist. Er hatte eine schöne Stimme. Er freute sich über die Fragen. Er sprach gern über das Gefährliche seines Berufes. Er sprach überlegt und besonnen. Er sprach klar und mit Nachdruck. Die Schülerinnen bewunderten ihn. Er hätte gern mehr Persönliches gesagt. Er wäre gern noch mehr gefragt worden. Sie befragten ihn in meiner Abwesenheit. Ich hatte ihn in die Klasse geführt und war wieder zur Matura-Prüfung zurückgekehrt. Sie waren allein mit ihm. Nun konnte ich anhören, was besprochen wurde, welche Fragen sie stellten, was er dazu sagte. Ich konnte es hören, aber im falschen Programm. Sie hatten ein kommerzielles Programm gewählt, nicht das angegebene. Nun hatte ich die falschen Dateien. Ich konnte sie hören, aber der Sender konnte sie nicht spielen. Ich musste die Files konvertieren. Ich musste sie umwandeln. Die Sendungsmacher hatten nicht auf mich gehört. Ich klickte mich durch die Menüs. Ich tastete nach den Möglichkeiten. Ich suchte Wege, damit es nicht verloren ging, damit es nicht umsonst war. Wir werden einen Sendeplatz bekommen im freien Radio. Wir werden einen Podcast bekommen in der Schule. Es wird zu hören sein. Wir hören uns in den Alarm. Ein Donner. Ein schrecklicher Donner. Blitzartig erhebt sich etwas Schwarzes in dem blauen Himmel. Hinter dem grünen Hügel und vor den bläulichen Bergen strebt etwas donnernd in die Höhe und wendet sich mir zu, legt sich zur Seite und nimmt Kurs auf mich. Ein Flugzeug wird erkennbar, donnert furchtbar laut auf den Himmel zu. Den Himmel über mir, knapp über mir, so laut, dass du wegrennen willst, so laut, dass du gebannt stehen bleibst. Der Donner und der Flieger stimmen nicht überein. Der Flieger in Pfeilform, der Kampfflieger, das Kampfflugzeug, ist schneller als sein Donner. Soll das ein Tanz sein? Ein Tanz zum Schulschluss. Immer wieder schießt ein Kampfflugzeug hinter den Wäldern hervor in die Höhe, plötzlich da, plötzlich zur Seite geneigt, gefährlich mir zugeneigt. Der Donner bannt mich. Alarmiert starre ich in den Himmel und verfolge die Spur. Die Vögel halten inne. Die anderen schwarzen Vögel bleiben in Deckung. Der Tag duckt sich. Gerade wenn das Jahr frei werden will, duckt es sich unter das Unabwendbare.